Radio SRF.
Echo der Zeit. Das Ende der Toleranz. Regierungschef Erdogan räumt den Taksim-Platz in Istanbul. Die Eckdaten zum Deal. Die National- und Ständeräte haben jetzt mehr Informationen zur Lex USA. Dann EZB-Chef Mario Draghi am Pranger.
Er kauft Staatsanleihen auf und damit finanziert er gewissermaßen Banken, die sie vorher verzockt haben. Das kann nicht Aufgabe der Europäischen Zentralbank sein.
Sagt einer der Deutschen, die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Euro-Rettung klagen. Wir fragen, haben sie eine Chance? Und schließlich, willkommen im irischen Steuerparadies. Im Land mit zweierlei Maß.
Garlic Man goes to jail, Google Man gets taken out to lunch.
Der Knoblauchhändler muss ins Gefängnis, den Google-Manager lädt man ein zum Mittagessen. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Konrad Muschk mit den Nachrichten.
Auf dem zentralen Taksim-Platz in Istanbul liefern sich türkische Sicherheitskräfte weiterhin heftige Auseinandersetzungen mit Demonstranten. Unterstützt von gepanzerten Fahrzeugen versuchen die Polizisten seit dem frühen Morgen den Platz zu räumen. Sie setzen Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein, die ihrerseits Steine, Feuerwerkskörper und Brandsätze werfen. Ministerpräsident Erdogan zeigt sich unnachgiebig. Es gebe keine Toleranz mehr gegenüber Demonstranten, sagte Erdogan vor Abgeordneten seiner islamisch-konservativen AKP-Partei. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordattentat in der Nähe des obersten Gerichts mindestens 17 Menschen getötet worden. Laut Polizeiangaben richtete sich der Anschlag gegen Minibusse, mit denen Angestellte des Gerichts transportiert wurden. Im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind zwei Bomben explodiert. Laut Angaben des staatlichen Fernsehens sind dabei mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Für den Anschlag wird die Opposition verantwortlich gemacht. Sogenannte Propaganda für Homosexualität und Gotteslästerung werden in Russland künftig bestraft. Die Große Kammer des Parlaments, die Duma, hat dazu zwei umstrittene Gesetze verabschiedet. Wer im Beisein von Kindern über Homosexualität spricht, riskiert hohe Geldstrafen oder bis zu 30 Tage Haft. Medien, die über Homosexualität berichten, können vorübergehend geschlossen werden. Bis zu 3 Jahre Haft riskiert, wer öffentlich Handlungen begeht, die die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzen. Dieses Gesetz ist eine Reaktion auf die Aktion der Frauenband Pussy Riot gegen Präsident Putin in einer Kathedrale. Die für morgen geplanten Gespräche zwischen Nord- und Südkorea auf Ministerebene sind abgesagt worden. Dies teilte ein südkoreanischer Regierungssprecher mit. Nordkorea habe den von Südkorea vorgeschlagenen Delegationsleiter, den Vizeminister für Wiedervereinigung, abgelehnt. Das Treffen wäre das erste auf Ministerebene zwischen den beiden Ländern seit 6 Jahren gewesen. Der freie Personenverkehr zwischen der Schweiz und der EU habe sich in den letzten 11 Jahren positiv auf die Schweizer Wirtschaft ausgewirkt. Zu diesem Schluss kommt das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Der Arbeitsmarkt habe die Zuwanderer gut aufnehmen können. Weniger positiv sehen die Gewerkschaften die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit. In Branchen, in denen es keine Mindestlöhne gebe, und in Grenzregionen habe der Druck auf die Löhne zugenommen, kritisieren der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse. Das Parlament will, dass die Justiz schwere Delikte längere Zeit verfolgen darf. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen Vorschlag des Bundesrates angenommen, der die Verjährungsfrist bei schweren Vergehen von sieben auf 10 Jahre verlängern will. Damit sollen vor allem komplizierte Wirtschaftsdelikte wirksamer bekämpft werden können. Die Schweiz ist erneut vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterlegen. Das Bundesgericht hatte einem Bosnier die Erneuerung seiner Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verweigert. Das Bundesgericht hatte damit argumentiert, dass der Betroffene jederzeit als Tourist zu seiner Frau und den Kindern in die Schweiz einreisen könne. Das Straßburger Gericht beurteilte die Verfehlungen des Bosniers jedoch als weniger gravierend als die Verletzung des Rechts auf Familienzusammenführung. In Karlsruhe berät das deutsche Verfassungsgericht über das Euro-Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank EZB. Bei den 2-tägigen Verhandlungen geht es um die Frage, ob die EZB ihre Kompetenzen überschritten hat, als sie im September beschloss, notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu kaufen. Gegner argumentieren unter anderem, mit diesen Maßnahmen verstoße die EZB gegen den EU-Vertrag. Zudem bürde sie Deutschland unabsehbare Verlustrisiken auf. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.673 Punkten, ein Minus von 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.224 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,16 gehandelt, der Dollar zu 92,81 Rappen. Und das Wetter? Am Abend im Osten letzte lokale Regengüsse. Morgen sonnig, ganz im Norden ausgedehnte Wolkenfelder. Temperatur morgen im Norden um 24, im Süden bis 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Radikale Härte. Der türkische Regierungschef hat keine Geduld mehr mit den Demonstranten. Mehr Transparenz. Die Schweiz will strengere Regeln für den Rohstoffhandel. Weniger Löschaktionen. Präsident Obama möchte endlich wieder richtige Politik machen. Dann gottesfürchtig gegen Schwule. Russlands Politiker verschärfen die Gesetze. Ein bisschen Hoffnung auf ein wenig Öffnung. Vor den Wahlen im Iran bündeln sich die liberalen Kräfte. Und schließlich Irland. Keine richtige Steueroase, aber ein kleines Steuerparadies. Hören Sie, wie es funktioniert. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Die türkische Polizei hat am Dienstag den Taksim-Platz im Zentrum von Istanbul gestürmt und sich schwere Straßenschlachten mit den Demonstranten geliefert. Ministerpräsident Erdogan kündigte an, fortan mit aller Härte gegen den Protest vorzugehen. Die Straßenkämpfe dauern noch an. Ich bin nun verbunden mit Luise Samman in Istanbul. Wie ist denn im Moment die Situation?
Ja, die aktuelle Situation, die ändert sich hier heute wirklich alle paar Stunden, wenn nicht gar Minuten. Heute Morgen ging es ja los, dass die Polizei gegen 7.30 Uhr mit einer Hundertschaft angerückt ist und den Taksimplatz eben geräumt hat. Danach wurde angefangen, die Straßensperren, die die Demonstranten in den letzten Tagen dort aufgebaut hatten, mit Baggern abzuräumen. Es gab leider wieder Verletzte, es gab wieder Schlachten zwischen der Polizei und den Demonstranten. In den Seitenstraßen rund um den Taksimplatz gehen diese Kämpfe auch bis jetzt noch weiter. Wobei man sagen muss, das sind kleine Gruppen, die wirklich sich da jetzt mit der Polizei so richtig bekämpfen. Das Gros der Demonstranten, das ist friedlich und hat sich größtenteils in den angrenzenden Gezi-Park zurückgezogen. Den, so das Versprechen heute Morgen, wollte die Polizei nicht anrühren. Auch dieses Versprechen scheint jetzt aber gebrochen. Im Moment hören wir, dass die Polizei Tränengas in den Park hineinschießt, von außen sozusagen. Die Situation spitzt sich also weiter zu hier.
In den letzten Tagen war es ziemlich ruhig. Weshalb jetzt diese Eskalation?
Ja, der Taksimplatz war ja in den letzten Tagen tatsächlich wie so eine befreite Zone. Also keine Polizei war da mehr vor Ort, kein Laden konnte richtig aufmachen, sondern der Taksimplatz war über und über bevölkert von Demonstranten, von unterschiedlichen Gruppierungen, die da ihre Stände und Fahnen aufgebaut hatten. Da herrschte Volksfeststimmung. Man muss wissen, dass der Taksimplatz nicht nur symbolisch ein wichtiger Ort für Istanbul ist, sondern auch ein Wirtschaftszentrum, kann man sagen. Einfach weil da eben unheimlich viele Läden sind und dass die Regierung diesen Platz nicht einfach für immer jetzt in der Hand der Demonstranten lassen würde, das war schon klar. Es war also eine Frage der Zeit, kann man sagen. Und Erdogans Rede heute Mittag, die hat darauf schließen lassen, dass es auch für die Demonstranten, die jetzt eben im Gezi-Park noch sind, dass es auch für die nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie dort vertrieben werden.
Erdogan hat heute vor seinen Anhängern von einem Ende der Toleranz gesprochen. Hat er diese Drohung irgendwie konkretisiert?
Also das Hauptziel war, die Protestierenden anzugreifen in dieser Rede, würde ich sagen, die Protestierenden richtig zu blamieren. Erdogan versucht hier ganz offensichtlich einen Keil zwischen die Demonstranten und die Gesellschaft zu treiben, indem er die Demonstranten für alles verantwortlich macht, was im Moment schiefläuft. Also nicht nur für die Gewalt am Morgen, sondern auch zum Beispiel, sagt er, dass die Demonstranten in einer Moschee Bier getrunken hätten, obwohl der dortige Imam das längst verneint hat. Er sagt, dass die Läden am Taksimplatz kein Geld mehr verdienen könnten. Das wäre die Schuld der Demonstranten, die dort eben alles blockieren. Er sagt, es wären kopftuchtragende Frauen von Demonstranten angegriffen worden. Also all diese Vorwürfe, die zielen ganz offensichtlich darauf ab, die Demonstranten hier schlecht dastehen zu lassen.
Interessant ist ja, dass sich Erdogan morgen mit einigen Demonstranten vom Taksim-Platz treffen wollte. Also das sah so ein bisschen aus nach einem Brückenbauen. Ist das nach der heutigen Polizeiaktion überhaupt noch aktuell?
Ja, dieses Treffen, das wurde offiziell zwar nicht abgesagt, aber ist es auch bekannt, dass Vertreter der Gruppen auf dem Taksim-Platz bis heute gar keine Gesprächseinladung bekommen haben von Erdogan. Die haben das so wie wir aus der Zeitung erfahren. Wenn sie jetzt morgen schon in Ankara sein sollen, wo das Gespräch ja stattfinden soll, dann müsste es doch jetzt ziemlich schnell gehen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Treffen stattfindet deswegen. Es kann aber sein, dass es Erdogan darum auch nie wirklich ging. Offensichtlich versucht er sich selbst hier als den hinzustellen, der alles richtig macht. Durch dieses Redeangebot kann er sagen später, seht her, ich habe euch ein Angebot gemacht, ich war dialogbereit. Ihr Demonstranten, ihr wart es offensichtlich nicht, ihr habt stattdessen Molotow-Cocktails auf unsere Polizisten geworfen oder dieses Gespräch abgelehnt. Das passt also auch wieder in diese Strategie, die Demonstranten zu isolieren von der Mehrheitsbevölkerung. Erdogan versucht hier offenbar, die 50% der Türken, die ihn in den letzten 10 Jahren gewählt haben, die versucht er für sich zu retten und auf seiner Seite zu halten. Und das tut er auf Kosten der Demonstranten im Moment, die er ja von Anfang an als Provokateure und auch Extremisten bezeichnet hat und das auch weiterhin tut.
Vielen Dank für diese Informationen, Luise Sammann in Istanbul. In Bundesbern geht der Lex USA-Krimi weiter. Folge 20, das fiebrige Warten der Fraktionen auf die Eckwerte. Der Nationalrat hatte diesen Einblick ins geheime Programm der Amerikaner gefordert. Ohne Informationen drohte er, die sogenannte Lex USA abzulehnen. Gestern wurden diese Eckwerte für heute Nachmittag für die Fraktionssitzungen der Parteien versprochen, aber erst kurz vor 5 Uhr tauchten sie auf. Oliver Washington.
Die Eckwerte sind zusammengefasst auf einem A4-Papier, hinten und vorne bedruckt. Das Papier trägt den Titel Infoblatt. Der Sekretär der Parlamentarischen Wirtschaftskommissionen hat dieses Papier am späteren Nachmittag den Fraktionen verteilt. Bei der SP verließen bereits die ersten Parlamentarier das Fraktionszimmer und Nationalrätin Susan Leutenegger-Oberholzer hielt nach der Lektüre der Eckwerte fest.
Ich bin schockiert. Ich habe gedacht, dass er tatsächlich etwas Fleisch im Knochen bekommt. In diesem Blatt steht er nicht mehr drin als die Kategorie der Banken. Ganz vage umschrieben, dass allenfalls eine Buße zu bezahlen ist. Und fertig. Das konnte ich alles der Zeitung bereits entnehmen.
Die Eckwerte umschreiben lediglich die 4 Kategorien, in welche sich die Banken einteilen können, je nachdem, wie viele US-Kunden mit unversteuerten Geldern sie haben. Und auch sonst enthält dieses Papier nichts Neues. Susan Leutenegger-Oberholz erreichte letzte Woche im Nationalrat einen Antrag ein, dass das Parlament das Programm der USA kennen müsse. Ansonsten werde der Nationalrat die Lex USA ablehnen. Der Nationalrat sagte Ja zu diesem Antrag und Susan Leutenegger-Oberholz hält heute aufgrund der präsentierten Eckwerte fest.
Die wesentlichen Informationen sind darin nicht enthalten. Das entspricht nicht dem Ordnungsantrag, den der Nationalrat gutgeheißen hat.
Der Präsident der Ständerätlichen Wirtschaftskommission Konrad Graber entgegnet, vielleicht habe man von diesen vom Finanzdepartement zusammengefassten Eckwerten zu viel erwartet. Und Graber ergänzt, diese Eckwerte dürften auch den politischen Entscheidungsprozess nicht wesentlich beeinflussen.
Ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der vorher Nein gestimmt hat, wegen diesen Programmen Ja stimmt. Ich glaube, diese Programme wurden allgemein zu hoch gewertet.
Während bei der SP nach wie vor die große Mehrheit die Lex USA ablehnt, hat die CVP heute einstimmig beschlossen, auf die Vorlage einzutreten. Hinter der Vorlage stehen damit die CVP, die BDP und die Grünliberalen. Doch sind die Gegner nach wie vor in der Mehrheit. Auch die FDP-Fraktion sagt Nein und will auf die Vorlage nicht eintreten, wie Fraktionschefin Gabi Huber vor den Medien ausführte.
Das war ein eindeutiger, grossmehrheitlicher Beschluss. Und wenn es vielleicht eine oder 2 Enthaltungen gibt, dann ist das durchaus möglich. Aber die Position ist wirklich sehr stark getragen.
Und auch die SVP lehnt die Lex USA ab. Für ihn sei immer klar gewesen, der Nationalrat Christoph Blocher, dass der Bundesrat lediglich bereits bekannte Punkte veröffentlichen werde und dass die USA eine Veröffentlichung der Bußen verbieten würden.
Das ist natürlich die einzige interessante Frage. Und die Antworten, die wir haben, die haben wir auf dem Latrinenweg und wird 8 bis 10 Milliarden ausmachen. Das ist nirgends widersprochen worden, aber es ist auch nirgends bestätigt worden.
Einen ersten richtigen Entscheid wird der Ständerat morgen Mittwoch fällen. Wie dieser entscheiden wird, ist heute allerdings schwer zu sagen.
Oliver Washington berichtete. Die Schweiz ist eine wichtige Drehscheibe für den internationalen Rohstoffhandel. Mehr als 500 Firmen haben hier inzwischen ihren Sitz. Einerseits, weil sie bei uns traditionell wenig Steuern bezahlen und gute Finanzierungsbedingungen erhalten, andererseits, weil diese Branche kaum reguliert wird. Noch im März hatte der Bundesrat sich in seinem Rohstoffbericht gegen mehr Regeln für Glencore und Co. ausgesprochen. Doch nun drängt der Nationalrat auf eine schärfere Gangart. Maren Peters.
Der Nationalrat hat dem Bundesrat einen klaren Auftrag gegeben. Er soll prüfen, ob generelle Transparenzvorschriften für die Rohstoffbranche auch für den Schweizer Rohstoffsektor gelten sollen. Konkret solle der Bundesrat prüfen, sagte die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder,
inwiefern er in Anlehnung an das internationale Transparenzrahmenwerk, namentlich der USA und der EU, die schweizerischen Transparenzvorschriften anpassen soll und ob dabei der ganze Rohstoffsektor mit einbezogen werden soll. Das heißt, sowohl börsenkotierte wie auch nicht kotierte Firmen und sowohl Förderaktivitäten als auch Handelsaktivitäten.
Das wäre sogar mehr, als die USA und die EU künftig von ihren Rohstofffirmen fordern. Die EU wird voraussichtlich morgen neue Regeln für Rohstoffunternehmen verabschieden. Danach müssen europäische Firmen, die Öl, Gas, Edelmetalle oder Holz abbauen, ihre Zahlungen an Regierungen künftig offenlegen, sofern sie 100.000 Euro übersteigen. Mit dieser Offenlegungspflicht will die EU die Korruption in Drittweltländern eindämmen. Denn Länder wie Sambia haben zwar viele Rohstoffe, sind aber trotzdem bitterarm, weil die Rohstoffgelder in dunklen Kanälen versickern. Das stört auch die USA, die ähnliche Transparenzregeln auf den Weg gebracht haben. Die Schweiz könne sich dieser internationalen Dynamik nicht entziehen, sagte Christa Markwalder.
Die Schweiz gehört zu den führenden Standorten von international tätigen Rohstoffunternehmen. Entsprechend haben wir auch ein großes Interesse daran, dass unser Land nicht wegen intransparenter Geldflüsse in diesem Sektor international unter Druck kommt.
Allerdings warnte die Nationalrätin vor schweizerischen Alleingängen. Um Standortnachteile zu verhindern, sei eine internationale Koordination wichtig. Nichtregierungsorganisationen wie die Erklärung von Bern drängen schon lange darauf, mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Sie gehen davon aus, dass auch Schweizer Unternehmen von der EU-Regulierung erfasst werden. Aber längst nicht alle, sagt Rohstoffexperte Urs Riebi.
Die EU-Regulierung, die beschränkt sich aber auf die Rohstoffförderung und dementsprechend werden bei einem ganz großen Teil der Schweizer Rohstofffirmen die Rohstoffförderaktivitäten durch die Regulierung, die morgen in der EU verabschiedet wird, betroffen sein. Nicht aber beim Handel.
Die Händler machten aber 4/5 der Schweizer Rohstofffirmen aus. Und das sei die Lücke, die die Schweiz nun füllen müsse, sagt Riebi. Der Bundesrat nehme die Forderung ernst, versicherte Simonetta Sommaruga.
Der Bundesrat wird diese Transparenzvorschriften wirklich umfassend prüfen für börsenkotierte und nicht kotierte Unternehmen und auch für Handelsaktivitäten und Förderaktivitäten.
Rohstoffexperte Riebi begrüßte die Zusage.
Es ist noch ganz am Anfang die ganze Debatte, aber es ist sicher ein wichtiger und absolut notwendiger Schritt.
Denn in seinem Rohstoffbericht vom März habe der Bundesrat noch offen gelassen, ob Schweizer Transparenzvorschriften für den ganzen Sektor gelten sollten, also auch für die Händler. Dass die Schweiz nun rasch nachziehen wird mit der Regulierung, ist allerdings nicht zu erwarten. Der Bundesrat hat bereits deutlich gemacht, dass die Schweiz weiterhin attraktivster Standort für die Rohstoffunternehmen bleiben soll. Er sieht sich nicht unter allzu großem Zeitdruck. Die Nervosität bei den Unternehmen hält sich daher in Grenzen.
Maren Peters war das. Die Euro-Rettung hält Politiker auf Trab und sie beschäftigt die deutschen Verfassungsrichter. Auch heute wieder. 2 Tage lang dauert die Verhandlung in Karlsruhe. Die Richter müssen entscheiden, ob die Europäische Zentralbank mit ihrer Ankündigung, künftig unbeschränkt Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen, ihre Kompetenzen überschreitet. Kaspar Selk in Berlin. Im Vorfeld der Verhandlungen reagierten viele europäische Politiker ausgesprochen nervös. Warum eigentlich?
Weil sehr viel auf dem Spiel steht. Wenn das Verfassungsgericht zum Schluss käme, aus deutscher Sicht überschreite die EZB mit ihrer angekündigten Politik von Anleihenkäufen ihre Kompetenzen, hier werde auch deutsches Verfassungsrecht verletzt, dann hätte das ganz massive Auswirkungen auf den Euro. Die Frage ist, ob es wirklich so weit kommt. Viele meinen nein.
Seit heute Morgen wird in Karlsruhe verhandelt. Ist denn schon eine Tendenz erkennbar?
In dieser Frage bei den EZB-Anleihenkäufen noch nicht wirklich, meine ich. Es geht aber noch um andere Fragen, etwa um die Rechtmäßigkeit des ESM-Rettungsschirms. Auch da geht es in Deutschland um sehr, sehr viel Geld. Da sehe ich aufgrund der Äußerung des Gerichts eher schon die Tendenz, dass da kaum eine Überraschung zu erwarten ist. Aber bei den EZB-Anleihen war es so, da hat der Vorsitzende Richter Voskuhle zu Beginn des Verfahrens erstmal ausdrücklich davor gewarnt, zu glauben, das Gericht werde der Rolle der EZB nur schon zustimmen, weil doch bisher alles gut gegangen ist und ein ablehnender Entscheid den Euro gefährden würde. Er sagte, hier gehe es nicht um den Erfolg der EZB-Politik, sondern nur um Fragen der Rechtmäßigkeit. Das klang etwas bedrohlich, nur das sagt meines Erachtens immer noch wenig darüber, wie der Entscheid herauskommen wird.
Die EZB, die entscheidet, sie hat entschieden und wenn es schief geht, bis jetzt ist es gut gegangen, Sie haben es gesagt, aber wenn es schief geht, dann bezahlen die deutschen Steuerzahler einen Großteil der Kosten, so die gängige Argumentation. Geht es also den Klägern hauptsächlich ums Geld?
Es geht natürlich um sehr viel Geld. Deutschland als größter Anteilseigner der EZB würde mit enormen Summen haften, wenn die EZB in großem Stil auf faulen Krediten sitzen bleiben würde. Also es geht in der Tat um sehr viel Geld. Es geht aber gleichzeitig auch um die Grundregeln im Euroraum. Will man eine Zentralbank, die ausschließlich die Währung stabilisiert, wie das in Deutschland seit dem Krieg als heiliges Prinzip gilt, aus den schlimmen Erfahrungen der Geldentwertung vor dem Zweiten Weltkrieg, oder will man eine EZB, welche diese Grenzen zugunsten der Hilfe an notleidende Länder etwas locker interpretiert? Also es geht auch um die Grundsätze, nach denen man den Euroraum und damit letztlich auch Europa künftig organisieren will.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Euro-Rettung angefochten wird. Wie breit ist denn die Opposition dagegen grundsätzlich?
Alle großen deutschen Parteien, von der CSU hinüber bis zu den Grünen, haben die Maßnahmen zur Euro-Rettung unterstützt. Aber in allen Parteien gibt es auch Minderheiten, welche davor warnen, hier zu weit zu gehen. Deutschland werde sich da irgendwann finanziell völlig überheben. Deutschland solle nicht Milliarden zahlen müssen für die Fehler anderer. Also da gibt es in jeder Partei auch Opposition. In der Bevölkerung ist die Skepsis zwar groß, aber umgekehrt vertraut man dann letztlich doch immer wieder der Kanzlerin, von der man den Eindruck hat, die vertrete die Interessen Deutschlands richtig und zäh. Also so massiv ist die Opposition dann doch wieder nicht.
Ganz kurz noch, streng juristisch haben die Kläger wohl keine schlechten Karten, aber könnten es sich die Karlsruher Richter wirklich leisten, gegen die Euro-Rettung zu entscheiden und so den Euro zu gefährden?
Die meisten Kommentatoren hier meinen, nein, das können und werden die nicht tun. Aber wie das Gericht im Einzelnen vorgehen und urteilen wird, ist noch nicht klar. Man muss sehen, es geht hier um Fragen des deutschen Verfassungsrechts. Was für Kompetenzen hat Deutschland an die EZB delegiert? War das richtig so? Hält sich die EZB jetzt daran? Es geht aber bei der EZB ganz wesentlich auch um europäisches Recht, für das eben Karlsruhe gar nicht zuständig ist. Auch das hat das Gericht heute selber ausdrücklich betont. Hier kann man sich vorstellen, dass es nach dieser ersten Verhandlung erstmal einen Zwischenschritt geben wird, dass nämlich das deutsche Verfassungsgericht einige Fragen dem Europäischen Gerichtshof zur Beurteilung übersendet und dass das Geschäft dann erst nachher wieder nach Karlsruhe zurückkommt. Also man rechnet eigentlich nicht mit einem Eklat, aber wie genau das letztlich gedreht wird, weiß noch keiner.
Eine komplexe Geschichte, das war Deutschland-Korrespondent Kasper Selg. Mit dem Urteil ist übrigens erst in ein paar Monaten zu rechnen, also wahrscheinlich nach den Bundestagswahlen Ende September. Abhörskandale, Widersprüche rund um den Anschlag von Benghazi und eine Steuerbehörde, die politisch nicht neutral war. US-Präsident Barack Obama ist fast schon vollamtlich mit Feuerlöschen beschäftigt. Die Skandale dominieren den politischen Alltag in Washington und Obamas Agenda gerät aus dem politischen Fokus. Heute besteht Gelegenheit, Gegensteuer zu geben. Der Senat stimmt nämlich darüber ab, ob er das Einwanderungsgesetz behandeln will, eines der wichtigsten Vorhaben von Präsident Obama. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Es ist ein Thema, über das Präsident Barack Obama gerne redet. Die Einwanderungsreform, eines seiner wichtigsten Anliegen in der zweiten Amtszeit. Zusammen mit Gewerkschaftern und Arbeitgebern, Republikanern und Demokraten trat er heute im Ostzimmer des Weißen Hauses vor die Medien. Amerikaner, die sich in vielen Fragen uneins seien, sagte Obama.
Americans who don't see eye to eye on every issue, in fact, in some cases don't see eye to eye on just about any issue.
Eigentlich hätten sie in fast allen Fragen unterschiedliche Ansichten.
But who are today standing united in support of the legislation that is front and center in Congress this week? A bipartisan bill to fix our broken immigration system.
Aber heute stünden sie zusammen, um sich für die Reform des Einwanderungsgesetzes stark zu machen. Später am Tag will der Senat über das Eintreten auf das Gesetz abstimmen. Das kommt Obama gerade recht. Ideal für ihn, um die öffentliche Debatte, die in den letzten Wochen vor allem geprägt war von einer nicht abbrechenden Skandalserie, wieder auf seine eigene politische Agenda zu lenken. Sein Medienteam hat die Journalisten in Washington vorgängig mit ausführlichen E-Mails eingedeckt. Obamas Mediensprecher versuchte gestern am täglichen Briefing immer wieder auf die Einwanderungsreform zu schwenken, obwohl die meisten Journalisten vor allem Fragen zu Edward Snowden hatten, dem Ausspähprogramm-Enthüller. Obama und sein Team wissen, dass sie kommunikativ aus der Defensive rauskommen müssen, um politisch etwas zu erreichen. Kritik prasselt von rechts bis links auf die Regierung ein. In der Bevölkerung bekommt Obama für seine Arbeit schlechte Noten. Das zeigen Umfragen. Bis jetzt kann Obama tatsächlich wenig vorweisen. Die Waffenrechtsreform ist gescheitert, die Rechte der Homosexuellen sind noch nicht gestärkt, die Schuldenproblematik ist bloß aufgeschoben. Und nun eben Skandal nach Skandal. Die Zeit für einen Befreiungsschlag wird langsam knapp. Im nächsten Jahr beginnt für viele Abgeordnete der Wahlkampf. Dann will sich niemand mehr mit brisanten Gesetzen exponieren. Obama bat bei seinem Auftritt heute um Unterstützung für sein Vorzeigeprojekt.
Now this bill isn't perfect. It's a compromise.
Das Gesetz sei nicht perfekt, aber ein guter Kompromiss, meinte er. Die Chancen für das Gesetz stehen in der Tat nicht schlecht, weil auch die Republikaner nach ihrer Wahlniederlage 2012 ein Interesse am Gelingen haben. Wenn es nach Obama geht, soll die Einwanderung zum Thema Nummer 1 werden. Doch die Kabelfernsehsender, die seine Rede live übertragen haben, klinkten sich noch vor deren Ende aus und gingen zurück zur Geschichte des Tages. Wo nur auf der Welt steckt Edward Snowden?
Es ist 18 Uhr und fast 28 Minuten, Sie hören Echo der Zeit und so geht's weiter. Mit einem taktischen Rückzug im Iran, einer Breitseite gegen Homosexuelle in Russland und einem interessanten Steuermodell in Irland. Oder wissen Sie, was ein doppelter Ire ist? Nun sind es nur noch 6. Im iranischen Wahlkampf lichten sich die Reihen. Nach dem konservativen Haddad Adel hat sich auch der Reformer Mohammed Reza Aref zurückgezogen, wenige Tage vor dem Urnengang am Freitag. Der Rückzug Arefs erhöht die Chancen des zweiten Reformkandidaten. Aus Teheran, Reinhard Baumgarten.
Mohammed Reza Aref galt unter den 8 Bewerbern als Reformer. Er verzichtet auf seine Kandidatur zugunsten des Geistlichen Hassan Rouhani. Aref war zu diesem Schritt vom sogenannten Reformerrat und dem früheren Präsidenten Mohammad Khatami gedrängt worden, an dessen Seite er erster Vizepräsident Irans war. Aref Rouhani, Ertelov, Ertelov, rufen 10.000 Teilnehmer einer Wahlveranstaltung in Teheran. Die beiden Kandidaten sollen nach dem Wunsch reformorientierter Wähler eine Koalition bilden. Damit sollen die Kräfte im liberal-konservativen Lager gebündelt werden, um die Chancen beim Urnengang am Freitag zu verbessern. 2 Stimmen aus Teheran. Ich denke, wenn Dr. Rouhani und Dr. Aref eine Koalition bilden, dann haben sie eine große Chance zu gewinnen. Wer immer von den beiden zurücktritt, leitet seine Stimmen zum anderen weiter. Wichtig ist die Reformbewegung und beide stehen dahinter. Wenn die Herren Khatami und Hashimi Rafsanjani die Herren Rouhani und Aref unterstützen, dann gehe ich wählen. Wenn die getrennt antreten, wäre das schlecht. Drei Viertel der 75 Millionen Iraner sind jünger als 35. Unter ihnen finden Reformer die meisten Anhänger. Mohammad Reza Aref hat im US-amerikanischen Stanford in Elektrotechnik promoviert. Er gilt als sehr gebildet und weltoffen. Wir hoffen sehr, sagte Kandidat Aref an die Adresse der Jungwähler, dass die Atmosphäre in den Universitäten sich ändert und der Druck der Polizei auf die Universitäten verschwindet. Von 8 Kandidaten sind noch 6 im Rennen. Beste Chancen werden dabei Saeed Jalili, dem Chefunterhändler bei den Atomgesprächen, und Mohammed Bakir Kalibaf eingeräumt. Kalibaf ist Bürgermeister Teherans. Früher war er Luftwaffenkommandant der Revolutionswächter und Polizeichef. Die Chancen des Geistlichen Hassan Rouhani werden mit Arefs Ausstieg wachsen. Ob es für ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den konservativen Hardlinern reicht, ist offen. Ich will in eurem Namen etwas sagen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann bestätigt es. Ihr Herrschaften, die ihr das Land in diese Lage gebracht habt, das Volk wünscht sich euch nicht mehr. Ob am Wahltag tatsächlich zum Ausdruck kommt, was das Volk sich wünscht, muss abgewartet werden.
Die russische Duma hat heute dafür gesorgt, dass der Justizapparat die Repression massiv verschärfen kann. Sie hat 2 höchst umstrittene Gesetze verabschiedet. 1, das hohe Strafen für Menschen vorsieht, welche angeblich die Gefühle von Gläubigen verletzen. Und 2, das die sogenannte Propaganda für Homosexualität unter Strafe stellt. Vor allem Schwule und Lesben in Russland befürchten nun weitere homophobe Übergriffe. Aus Moskau, Peter Giesling.
Der Verabschiedung des sogenannten Homosexualität-Propagandaverbots sind in den letzten Wochen in Russland zahlreiche homophobe Aktionen vorausgegangen. Homosexuelle werden hier seit jeher stigmatisiert. In jüngster Zeit aber wurden Schwule zum Teil auch auf offener Straße verprügelt oder, wie jüngst in der Stadt Wolgograd, gar ermordet. Das Gesetz wolle doch nur 1, Kinder und Jugendliche schützen, meinte heute in der Debatte die Duma-Abgeordnete Jelena Misulina. Der Homosexualität müsse Einhalt geboten werden, meinte sie, als ob homosexuelle Veranlagung durch Information geschaffen werden könnte. Schauen Sie doch mal, hier werden Informationen verbreitet, welche bei Kindern nicht traditionelle Sexualität als attraktiv erscheinen lässt. Informationen, die bei Kindern verzerrte Vorstellungen hervorrufen. Information zum Thema Homosexualität ist jetzt in Russland also strafbar. Wenn beispielsweise russische Zeitungen völlig sachlich über Schwule und Lesben berichten, so drohen ihnen in Zukunft massive Bußen. Die 29-jährige Anna Kurizina, eine bekennende Lesbe, ist empört. Sie fürchtet, dass die Homosexuellen in Russland jetzt mit noch mehr Aggressionen und homophoben Vorurteilen konfrontiert werden. Dieses Gesetz bedeutet, dass sich jetzt alle Schwulen und Lesben davor fürchten müssen, hier in diesem Land zu leben. Das Gesetz nimmt ihnen auch das Recht, Kinder zu haben. Während der russische Staat beispielsweise wenig dafür tut, um traditionellen kinderreichen Familien beizustehen, konzentriert er sich nun immer mehr darauf, politisch Andersdenkende, Randgruppen oder eben auch Homosexuelle auszugrenzen. Das 2, das sogenannte Gesetz gegen Gotteslästerung, welches heute in der Duma verabschiedet wurde, will Gläubige, die sich in ihrem Glauben beleidigt fühlen, ganz besonders schützen. Die neue Strafbestimmung aber will wohl vor allem auch nachträglich die drastisch hohen Gefängnisstrafen rechtfertigen, die im vergangenen Jahr gegen die oppositionellen Pussy Riot-Frauen verhängt worden sind. Zudem, das Gesetz stärkt jetzt nochmals die Position der erzkonservativen russisch-orthodoxen Kirche. Diese ist heute wieder so staats- und regimenah, wie sie das während sowjetischer Zeiten war. Kommt das Regime in Bedrängnis, so steht ihm die Kirche bei. Aber auch der Staat selbst tut viel, um seine Kirche zu stärken. Sie ist es denn auch, welche gegenüber Schwulen und Lesben anpredigt und das ihre dazu beiträgt, dass sich die russische Gesellschaft immer intoleranter gebärt.
Das war ein Beitrag von Peter Giesling aus Moskau. Am Montag beginnt der Gipfel der G8-Staaten unter britischem Vorsitz. Premierminister David Cameron will unter anderem über internationale Regeln für die Besteuerung multinationaler Konzerne sprechen. Auch der irische Premier Enda Kenny wird teilnehmen, obwohl Irland natürlich nicht Mitglied der G8 ist. Er kommt als rotierender Vorsitzender des Ministerrats der EU und darf sich auf ungemütliche Fragen gefasst machen. Denn Irland ist ein Eldorado für Steueroptimierer wie Google, Starbucks und Apple. Martin Alliot berichtet aus Dublin.
We pay all the taxes we owe, every single dollar. We not only comply with the laws, but we comply with the spirit of the laws. We don't move intellectual property offshore.
Der Chef des amerikanischen Computerriesen Apple, Tim Cook, stellte letzten Monat gewagte Behauptungen auf. Apple zahle jeden Rappen Steuer. Ja, halte sich nicht nur an den Buchstaben, sondern auch an den Geist der Gesetze und verschiebe die profitablen Rechte für geistiges Eigentum gewiss nicht in Steueroasen. Der irische Finanzexperte Jim Stewart, der am Trinity College Dublin lehrt, gibt Cook technisch recht.
Apple said, we're not actually located for tax purposes anywhere. We're in the cloud. We're not located anywhere.
Apple habe gar keinen Steuersitz. Der befinde sich in den Wolken. Stewart spricht hier von Apples Geschäften außerhalb der Vereinigten Staaten. Dabei spielt die Republik Irland, wo die Firma seit 1980 ansässig ist und derzeit über 2000 Angestellte beschäftigt, eine Schlüsselrolle.
So what Ireland is doing, Ireland is facilitating as a conduit the non-taxation of this income, and particularly in relation to Apple.
Irland stelle sich als Drehscheibe für die Steuervermeidung zur Verfügung. Auf Gewinnen von etwa 22 Milliarden zahle Apple eine Gebühr von einem halben Prozent, kritisiert Stewart.
I mean, Ireland has many of the features of a tax haven. It's not a pure tax haven, and I can prove that very easily by showing you my salary slip.
Irland sei zwar keine reine Steueroase, das könne er mit seinem Lohnausweis belegen, aber teilweise eben doch ein Steuerparadies. Abgesehen vom tiefen Steuersatz sei die Beeinflussbarkeit der Politik entscheidend.
And a tax regime that's very flexible in response to the needs, the current needs of multinational companies or potential investors. Now, if they have any problem, it will be changed.
Das Steuersystem reagiere sehr flexibel auf die Wünsche der Multis und potenzieller Investoren. Wenn sie etwas störe, werde es eben geändert. Dabei kommen sehr subtile Methoden zur Anwendung. Ein Ausschuss des amerikanischen Senats behauptete im Mai, Irland habe Apple einen Körperschaftssteuersatz von 2% gewährt. Irlands Premierminister Enda Kenny reagierte ungehalten.
Ireland's corporate tax rate is statute-based, is very clear and is very transparent, and we do not do special deals with any individual companies in regard to that tax rate.
Irlands Steuersatz sei gesetzlich verankert, klar und transparent. Es gebe keine Spezialsätze für einzelne Firmen. Das stimmt. Der Satz beträgt 12,5%. Bloß, was ist steuerbar? Jim Stewart erklärt den Mechanismus, der den Spitznamen der doppelte Ire trägt.
The Dublin Irish, I think, is most easily understood as a company that's bilocated. It's in two locations.
Es handelt sich um eine Firma mit zwei Standorten gleichzeitig. Sie sei rechtlich in Irland eingetragen, aber dort nicht steuerpflichtig, weil der irische Fiskus davon ausgehe, dass sie nicht von Irland aus geleitet oder kontrolliert werde.
And several of them are actually are located in an office building in Bermuda. It's Clarendon House, 2 Church Street, Bermuda. But it's a fiction that they're actually controlled from there.
Stewart nennt eine Adresse in Bermuda. In diesem Bürogebäude befänden sich sehr viele dieser Firmen, aber es treffe nicht zu, dass sie von dort kontrolliert würden. Neben dieser Unternehmenseinheit mit der gespaltenen Persönlichkeit gibt es in der Regel noch eine irische Firma, die tatsächlich etwas herstellt oder verkauft. Dieser Betrieb saugt oft die globalen Konzerngewinne auf, die außerhalb Amerikas anfallen. Anschließend schüttet er eine Milliardensumme an die Inhaberin der geistigen Eigentumsrechte aus, was den in Irland zu versteuernden Gewinn dramatisch schmälert. In Bermuda gibt es keine Körperschaftssteuer. Das klassische Beispiel für diese Praxis ist die Firma Google, die ihr europäisches Hauptquartier in Dublin hat. Die Vorsitzende des britischen Finanzausschusses, Margaret Hodge, nahm letzten Monat kein Blatt vor den Mund.
You're rather devious, if I may say so, calculated and in my view unethical behavior.
Google handle hinterhältig, berechnend und unethisch. Die Firma manipuliere ihre tatsächlichen Geschäfte, um keine Steuern bezahlen zu müssen. Konkret ging es hier um die Behauptung Googles, sämtliche Anzeigen in Europa würden in Irland verkauft. Tatsächlich werden sie wohl eher in Irland fakturiert. Jim Stewart hat die Zahlen für Googles doppelten Iren.
Google starts off with 12.5 billion in sales in their subsidiary called Google Ireland. They end up with taxable profits of 24 million.
Die irische Google-Tochter weise einen Umsatz von über 12 Milliarden aus, komme aber bloß auf einen steuerbaren Gewinn von 24 Millionen. Danny McCoy, der Chef des irischen Arbeitgeberverbandes IBEC, sucht die Schuldigen anderswo.
The double Irish, which is a piece of profit shifting, is actually a function of the US tax system facilitating this.
Der doppelte Ire sei ein Produkt des amerikanischen Steuersystems. Tatsächlich besteuern die USA nur Firmen, die in den USA inkorporiert sind. Apples Gewinne aus Übersee werden erst steuerpflichtig, wenn sie repatriiert werden. Der Leiter des irischen Unternehmerverbandes Danny McCoy weist zu Recht darauf hin, dass der oft kritisierte irische Körperschaftssteuersatz von 12,5% wenigstens ehrlich sei.
The Irish effective tax rate is pretty close to the rate that's declared. So that
der tatsächlich bezahlte oder effektive Steuersatz liege sehr nahe am offiziellen Satz. Da gebe es keine Mauscheleien. Die Steuerbasis sei eben sehr breit.
There are no deals. The base is very broad.
Das stimmt gewiss, betrifft aber nur die irischen Operationen, nicht die Kanalisierung globaler Profite durch Irland. McCoy indessen meint, Irland schade damit keinem anderen EU-Land.
I don't see any upside for Europe or for Ireland of Ireland increasing its corporation tax rate. Ireland does not take corporation tax revenue from other European jurisdictions.
Eine Erhöhung des Satzes nütze weder Irland noch der EU. Die Firmen gingen dann in die Schweiz, nach Norwegen oder Singapur. McCoy meint, gerade bei den Großfirmen des digitalen Zeitalters müsse die OECD neue internationale Regeln schaffen. Niemand befürwortet den derzeitigen Zustand, dass gar keine Steuern bezahlt würden. Aber Irland ist äußerst verwundbar. Nach Angaben der amerikanischen Handelskammer in Irland tragen US-Firmen 70% zum irischen Körperschaftssteueraufkommen bei. Sie bestreiten mehr als ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung und rund 90% der enorm hohen Exporte. So braucht das Land gerade jetzt in der tiefsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte möglichst viele Freunde im Ausland. Die 12,5% sollten dabei nicht im Brennpunkt der Kritik stehen, sondern die weit lukrativeren Hehlerdienste Irlands auf globaler Ebene. Der Kritiker Jim Stewart erinnert an einen irischen Knoblauchimporteur, der aus Zollgründen seine Ware als Äpfel deklarierte.
So I would say that it contrasts garlic man goes to jail, Google man gets taken out to lunch.
Der Knoblauchmann muss ins Gefängnis, der Googlemann kriegt ein schönes Mittagessen.
Vom doppelten Iren und zweierlei Maß, das war ein Beitrag von Martin Alliot. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.